Hallo und herzlich willkommen zur 37. Folge von Asyl im Dialog, dem Podcast der Refugee Law Clinics Deutschland. Ich bin Viktoria Lies und ich spreche hier mit ExpertInnen, die sich im asyl- und aufenthaltsrechtlichen Bereich engagieren. In dieser Folge steht der Jemen im Fokus, ein Land auf der arabischen Halbinsel, in dem seit knapp 7 Jahren Bürgerkrieg herrscht. Nach Einschätzung der Vereinten Nationen die schlimmste humanitäre Krise der Welt. Ein fast vergessener Krieg, denn in den deutschen Nachrichten erfährt man wenig von der Lage vor Ort. Grund dafür ist, dass Saudi-Arabien das Land weitgehend abgeriegelt hat. JournalistInnen kommen nicht rein und Flüchtende kommen nicht raus. Kein Wunder also, dass von eigentlich tausenden Menschen, die Schutz brauchen, 2019 nicht einmal 800 Menschen aus dem Jemen in Deutschland einen Asylantrag gestellt haben. Wenn ich mir die Zahlen zu dem Konflikt anschaue, läuft es mir eiskalt den Rücken runter. 7 Jahre Krieg bedeuten nämlich 230.000 Tote, davon mindestens 10.000 Kinder. 80% der Bevölkerung sind auf humanitäre Hilfe angewiesen und Millionen Kinder sind unterernährt. Millionen Minderjährige können keine Schule besuchen und haben keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser. Der Konflikt im Jemen ist mehr als komplex. Auf der einen Seite stehen dabei die Houthis, die vom Iran unterstützt werden, und auf der anderen Seite die international anerkannte Regierung unter Hadi, der von Saudi-Arabien unterstützt wird. Um besser zu verstehen, wie dieser Konflikt entstanden ist und wieso Friedensverhandlungen immer wieder scheitern, habe ich mir heute eine Expertin eingeladen, die das Yemen Policy Center mitbegründet hat und schon viele Jahre im Jemen gelebt hat. Wie die Vereinten Nationen bei ihren Friedensverhandlungen die Gruppe der Houthis unterschätzen und was für eine Bedeutung Waffenlieferungen für den bewaffneten Konflikt haben, erfahrt ihr in dieser Folge. Viel Spaß beim Zuhören. Ich spreche heute mit Mareike Transfeld. Erstmal herzlich willkommen in dieser Podcast-Folge.
Ja, danke schön. Ich freue mich, hier zu sein.
Sehr gerne. Magst du dich einmal kurz vorstellen?
Ja, ich bin Mareike Transfeld und ich bin die Direktorin und Mitbegründerin des Yemen Policy Centers. Ich arbeite seit ungefähr 10 Jahren als Wissenschaftlerin zum Jemen in unterschiedlichen Funktionen. Ich habe nach meinem Abschluss an der Universität Erlangen-Nürnberg in Politikwissenschaft habe ich erstmal am Yemen Polling Center in Sanaa, Jemen gearbeitet und anschließend war ich an der Stiftung Wissenschaft und Politik und arbeite als unabhängige Beraterin, arbeite ebenfalls an meiner Doktorarbeit an der Freien Universität Berlin und arbeite eben jetzt hauptberuflich am Yemen Policy Center.
Okay, ja, super spannend. Wann warst du das letzte Mal im Jemen?
Das letzte Mal war ich im Frühjahr 2014. Das war also nach dem Ende des nationalen Dialogs, der da gerade stattfand und vor der Machtübernahme der Houthis in der Hauptstadt. Also vor dieser aktuellen, doch sehr destruktiven Phase des Konflikts.
Und seitdem war es auch nicht mehr so wirklich möglich, dort einzureisen.
Also natürlich ist es ein Riesenproblem, als Wissenschaftlerin zum Jemen zu arbeiten, ohne vor Ort zu sein und irgendwo das zu spüren, was die Menschen spüren und irgendwo am Puls zu sein. Aber gleichzeitig war die Sicherheitssituation teilweise doch so angespannt, dass ich es dann für mich persönlich nicht wirklich als gewinnbringend gesehen habe. Auch die letzten Male, als ich da war, musste ich hauptsächlich in meiner Wohnung bleiben und konnte mich nur von Haus zu Haus bewegen, ohne wirklich frei in den Straßen mich bewegen zu können. Und deswegen fand ich dann auch, dass es für einen Feldforschungsaufenthalt nicht wirklich passend war. Ganz unabhängig davon, dass natürlich auch die Institutionen, mit denen ich assoziiert bin und war, sowas auch nicht unterstützen würden. Also war das allein aus dem Grund schon nicht möglich.
Ja, okay. Und genau, du hast ja schon erzählt, du bist Mitbegründerin vom Yemen Policy Center. Was genau ist das? Habt ihr da dann auch Mitarbeitende, die vor Ort sind?
Ja, genau. Also das Yemen Policy Center wurde letztes Jahr im März begründet von mir und 6 anderen WissenschaftlerInnen, die alle in irgendeiner Form eben mit dem Yemen Polling Center zusammengearbeitet haben. Also das ist ein bisschen verwirrend. Die zwei Namen sind sich sehr ähnlich. Wir sind zwei Organisationen, die sich aber als sozusagen Schwesterorganisationen verstehen. Die eine ist seit 2004 im Jemen gemeldet, die andere in Berlin. Und die Organisation im Jemen besteht aus circa 30 Mitarbeiterinnen, die eben vom Büro in Thais aus arbeiten und eben hauptsächlich Feldforschung machen. Also die setzen Surveys um, machen Interviews und sammeln Daten für internationale Organisationen, aber eben auch für uns, für unsere eigenen Projekte. Und das Ziel unserer Projekte ist es, irgendwo zu verstehen, wie die Perspektiven der Bevölkerung im Jemen auf Politik und Wirtschaft sind und bemühen uns eben auf der Grundlage, die internationalen Organisationen und Regierungen, die sich in irgendeiner Form im Jemen engagieren, hauptsächlich eben hier im Friedensprozess, zu beraten, wie Programme so gestaltet werden können, dass sie eben den Interessen der Bevölkerung entsprechen. Und hier die Organisation in Deutschland, wir arbeiten eben hauptsächlich auch mit Jemeniten und Jemenitinnen zusammen, die in westlichen Ländern studiert haben. Und wir unterstützen sie eben in ihrer wissenschaftlichen Karriere außerhalb des Jemens Fuß zu fassen und auch als ExpertInnen im internationalen Diskurs zum Jemen teilzunehmen, weil es ist ja in der Regel so, dass immer nur ausländische ExpertInnen befragt werden und wir möchten hier eben auch die jemenitischen ExpertInnen dazu befähigen, an diesem Diskurs teilzunehmen.
Okay, ja, voll cool. Magst du mal einen groben geschichtlichen Überblick geben, wie es überhaupt zum Bürgerkrieg im Jemen kam?
Ja, sehr gerne. An erster Linie ist es natürlich ein extrem komplexer Konflikt, der sich auch verkürzt nicht so wirklich einfach darstellen lässt. Aber kurz gesagt sind die Wurzeln des Konflikts eben 2011, als Hunderttausende auf die Straße gegangen sind und das Ende des Regimes von dem ehemaligen Präsidenten Ali Abdullah Saleh einforderten und es dann eben zu dem sogenannten Golf-Kooperationsratsabkommen kam. Dieses Abkommen hat dann einen politischen Übergangsprozess eingeleitet. Also der Präsident musste zurücktreten. Es kam eine Übergangsregierung an die Macht, die aus der Regierungs- und der ehemaligen Oppositionspartei bestand. Und es kam zu einer Umstrukturierung des Sicherheitsapparats. Da ging es hauptsächlich darum, dass man versuchte, diese persönlichen Loyalitäten, die innerhalb des Militärs eben zum alten Regime bestand, zu brechen und quasi eine nationalstaatliche Armee aufzubauen. Das hat nicht geklappt. Durch diese Restrukturierung ist die Armee viel mehr schwächer geworden und fragmentiert und diese Loyalitäten bestanden weiter zum ehemaligen Präsidenten. Eine weitere Komponente dieses Übergangsprozesses war der nationale Dialog, in dem eben die Konflikte des Landes und die Interessen auch der Protestbewegung in einen politischen Prozess eingebracht werden sollten und irgendwo gelöst werden sollten, indem man eine neue Form für den jemenitischen Staat beschließt. Der Prozess war auch mehr oder weniger inklusiv, also es nahmen zivilgesellschaftliche Organisationen teil, die unabhängige Jugend von den Protestplätzen, es gab Frauendelegationen, aber eben auch die alte Elite, die alten Parteien und letztendlich, auch wenn das Ergebnisdokument des nationalen Dialogs auch sehr progressive, also eher Empfehlungen ausspricht, gerade was Bürgerrechte angeht, Bürgerfreiheiten, hat dieser Dialog es nicht geschafft, die Konflikte wirklich zu lösen auf eine Art und Weise, dass sie quasi selbst für den Moment befriedet werden konnten. Und die Konflikte, die hier speziell gemeint sind, sind eben der Konflikt mit den Houthis im Norden des Landes und eine Unabhängigkeitsbewegung im Süden des Landes. die sich eben aus unterschiedlichen Gründen entweder nicht wirklich repräsentiert gefühlt haben in dem Prozess oder meinten, ihre Interessen nicht durchsetzen zu können. Die Houthis sagten am Ende des Prozesses, dass sie eben, also ein Ergebnis war eben, dass es einen föderalen Staat geben sollte und es wurden dann 6 Regionen für diesen föderalen Staat entschieden. Und die Houthis waren dann quasi unzufrieden mit der Region, die ihnen zugesprochen wurde. Sie meinten, kulturell müsste diese Region eigentlich noch viel größer sein, da eben Nachbarregionen kulturell auch noch dazugehören würden und sie ja auch einen Zugang zum Meer bräuchten. Und das nahmen sie irgendwo als Anlass, die Ergebnisse des Dialogs abzulehnen. Die Südbewegung, die auch aus unterschiedlichen Fraktionen besteht oder ja immer noch besteht, die lehnte den Dialog auch ab, weil sie eben nicht in mehrere Regionen geteilt werden wollten. Also so die Tendenz der unterschiedlichen Positionen. Und naja, die Regierung, auch die internationale Gemeinschaft hielten an diesen Ergebnissen fest und versuchten das dann umzusetzen, zum Teil dann auch wirklich mit Gewalt, also dass sie dann wieder mit Gewalt gegenüber Protestern vorgegangen sind. Da hat man dann schon gesehen, dass diese Ergebnisse dann nicht wirklich einen nationalen Konsens gebracht haben. Und im Hintergrund gab es eben trotzdem noch sehr gewaltsame Dynamiken dieser Akteure eben außerhalb des nationalen Dialogs, dass die Houthis sich eben schon während des nationalen Dialogs militärisch ausgebreitet haben im Norden des Landes, als ob sie eben schon irgendwo damit gerechnet haben, dass der Dialog nicht die Konflikte lösen würde oder es vielleicht auch wirklich gar nicht ernst genommen haben, diesen politischen Prozess. Und na, der ehemalige Präsident, der eben zurückgetreten ist wegen diesem Golfabkommen, dem aber Immunität zugesprochen wurde, war eben auch weiterhin in der Politik involviert, wenn auch nur im Hintergrund. Aber er fühlte sich natürlich aus seiner Perspektive betrogen von all jenen, die eben versucht haben, diese Neuerung zu bringen. Und tatsächlich ging es ihm da wirklich um persönliche Rache. Er hat also seine Netzwerke eingesetzt, um die Houthis zu unterstützen, sich militärisch auszubreiten. Das heißt, dass eben wirklich innerhalb von weniger Tage fast der komplette Sicherheitsapparat entweder auf der Seite der Houthis war oder eben in sich zusammenbrach. Also das heißt, im September, Oktober, November konnten die Houthis wirklich wie so eine Welle den gesamten Westjemen einnehmen. Und es bildeten sich dann in einzelnen Städten, also vor allen Dingen in Taiz, das ist im so in Richtung Südwesten, aber auch im Aden, das ist am Arabischen Meer, also im Süden des Landes, bildeten sich dann, also wirklich auch ziviler Widerstand, dass sich die politische Bewegungen bewaffnet haben, sich mit den quasi in sich zusammengebrochenen Sicherheitsstrukturen zusammengetan haben und es bildeten sich dann wirklich lokale Widerstandsbewegungen, die diese Städte vor den Houthis verteidigt haben. Und Hadi, der Übergangspräsident, der quasi vor den Houthis geflohen ist, hatte dann, weil er eben wirklich quasi kein Militär mehr hatte, um es gegen die Houthis einsetzen zu können, den Golfkooperationsrat gebeten, militärisch einzugreifen, was sie dann eben im März 2015 getan haben. Es hat sich dann eben diese arabische Koalition gebildet, an deren Spitze Saudi-Arabien und heute eben auch die Vereinigten Arabischen Emirate stehen. Saudi-Araber haben hauptsächlich mit Luftangriffen hier die Regierung unterstützt, aber eben auch mit finanzieller Unterstützung. Und die VAE haben auch Truppen vor Ort im Jemen gehabt, um die lokalen Truppen zu unterstützen. In den letzten Jahren haben sich da aber ja sehr große Differenzen in der Herangehensweise dieser zwei Akteure herausgebildet, weswegen letztendlich diese Intervention, die ja eigentlich zum Ziel hatte, die Regierung wieder in Sanaa aufzubauen und die Houthis zurückzudrücken oder zurückzudrängen, hat jetzt eigentlich zur Folge, dass sich die Regierung noch weiter fragmentiert hat und es sich jetzt auf jeden Fall nicht mehr um einen Konflikt zwischen den Houthis und eben einer Gegenseite unter der Regierung handelt, sondern wir haben wirklich die Houthis auf der einen Seite, wir haben die Regierung und dann haben wir eine Vielzahl von bewaffneten Gruppen, die vor allen Dingen von den VAE unterstützt werden und die eben mittlerweile auch gegen, wenn auch nicht so direkt, aber dennoch auch gegen die Regierung kämpfen, weil sie eben alle irgendwo das Interesse haben, Territorium zu kontrollieren und als legitime Autorität für diese Territorien anerkannt zu werden. Und mittlerweile ist eben die Regierung so schwach, dass sie am Boden kaum noch Territorium kontrolliert und das auch wirklich so schrumpft, dass man fast davon ausgehen muss, dass sie wahrscheinlich kein Jahr mehr überleben wird. Und in den letzten Monaten oder in diesem Jahr kam dann eben noch die Dynamik hinzu, dass die Amerikaner verstärkt das Interesse haben, diesen Krieg zu beenden. Das heißt für die Amerikaner, dass irgendwo die Gewalt minimiert werden soll, beziehungsweise dass die Saudi-Araber sich da eben auch rausziehen können. Leider hat sich das aber so entwickelt, dass auf diese Art und Weise nicht eine Art Frieden geschaffen werden kann, von dem die jemenitische Bevölkerung profitieren kann, da sie eben dann weiterhin unter der Autorität von nicht staatlichen bewaffneten Akteuren leben muss, die keinerlei Respekt für Menschenrechte oder Bürgerrechte haben. Und das ist derzeit irgendwo eine Realität, mit der sich ja die Jemenitinnen entweder abfinden müssen oder eben versuchen, doch die internationale Gemeinschaft davon zu überzeugen, dass andere Wege notwendig sind.
Okay, das heißt, wir haben einen über 6 Jahre andauernden Bürgerkrieg. Ist es denn so, dass sich irgendwie mal abgezeichnet hat, dass der niedergelegt wird? Oder wie hat sich die Lage seitdem überhaupt entwickelt? Innerhalb von 6 Jahren kann ja viel passieren.
Ja, also es gibt die Mission der UN, der UN-Sondergesandte für den Jemen. Wir haben mittlerweile den 4. mit Hans Grundberg aus Schweden. Und das Mandat dieser UN-Mission ist es eben, zwischen den Konfliktparteien zu verhandeln und eine UN-Resolution, die Resolution 2016, umzusetzen. Das heißt, dass eben die jemenitische Regierung unter Hadi in der Hauptstadt wieder aufgebaut werden soll und die Houthis dieses Territorium, was sie gewaltsam eingenommen haben, aufgeben müssen. Und im Rahmen dieser UN-Mission kam es zu mehreren Friedensgesprächen, unter anderem in Genf, in Stockholm und in Kuwait. Diese Gespräche waren zum größten Teil wenig gewinnbringend. Also man konnte zwar so ganz grob skizzieren, wie man sich einem Abkommen annähern könnte, und es gab auch konkretere Vorschläge, aber letztendlich ist es immer wieder daran gescheitert, dass keine der beiden Seiten wirklich ihre Position aufgeben wollten, bevor die andere Seite nicht die Position aufgibt. Das heißt, die Regierung lässt sich nicht darauf ein, solange die Houthis eben noch bewaffnet in der Hauptstadt stehen. Und so kam es eben immer zu so einer Zwickmühle. Letztendlich lag es und liegt es auch einfach immer noch daran, dass dieser Ansatz der UN, der eben in dieser UN-Resolution des Sicherheitsrats festgeschrieben ist, nicht wirklich den Realitäten im Jemen vor Ort entspricht oder anerkennt. Also dieser Ansatz basiert irgendwo darauf, dass die Houthis eben eine insignifikante bewaffnete Gruppe sind, die man irgendwo durch Verhandlungen und eben auch durch diese Intervention dazu bringen könnte, sich zurückzuziehen. Aber stattdessen haben wir da eben wirklich eine Gruppe, die mittlerweile eben den größten Teil der jemenitischen Bevölkerung unter sich hat, nicht hinter sich, sondern unter sich. Also sie kontrollieren eben wirklich einen Großteil des Landes, in dem eben die meiste Bevölkerung lebt. haben dort die Staatsinstitutionen unter sich und funktionieren dort wirklich wie ein Staat und haben auch eine Regierung gebildet. Wirtschaftlich ist dieser Teil des Landes derzeit auch stabiler als eben die Teile unter der international anerkannten Regierung. Und eben auch wirklich ein sehr starkes Militär, dem es eben wirklich immer wieder, jetzt besonders in den letzten 2 Jahren gelungen ist, Territorium einzunehmen. Und das wird eben in dem UN-Ansatz nicht wirklich anerkannt. Also der UN-Ansatz lässt nicht wirklich gesprächsoffene Verhandlungen zu. Und deswegen denke ich, sind sie eben von Anfang an zum Scheitern verurteilt. Gleichzeitig ist es aber auch einfach so ein, ja, so ein moralisches Problem, weil keiner wirklich, abgesehen vielleicht von den Houthis selber und den Iranern, daran interessiert sind, dass sich so eine Gruppe im Jemen festsetzen kann und dort langfristig regieren kann. Ich meine, es werden dort Journalisten, Aktivistinnen und ja, Politiker zum Tode verurteilt, öffentlich hingerichtet. Also es sind sehr viele Festnahmen von zivilgesellschaftlichen Akteuren. Also es ist also das repressivste Regime, was der Jemen in seiner modernen Geschichte erlebt hat. Und dann ist es natürlich so, dass man dieser Gruppe die Möglichkeit nicht unbedingt einräumen möchte, weiterhin dort zu regieren. Aber gleichzeitig haben die letzten 6 Jahre eben gezeigt, dass man weder mit militärischen Mitteln noch mit Verhandlungen, die eben das genau als Ziel haben, dieses Ziel erreichen kann. Weswegen die Situation auch wirklich so komplex ist. Also sowohl der Konflikt selber ist komplex, als auch eine Lösung dafür zu finden.
Ja, total. Und was es ja auch noch komplexer wahrscheinlich macht, ist, dass ja auch von Stellvertreterkrieg zwischen Iran und Saudi-Arabien gesprochen wird und ja viele Länder auch überhaupt verwickelt sind. Welche sind das denn und vor allem auch, welche Rolle spielen denn Waffenlieferungen bei dem Konflikt?
Ja, also tatsächlich bringen die gerade die Staaten aus der Region, also vor allen Dingen hier Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate, die eben im Rahmen dieser Koalition involviert sind, bringen irgendwo ihre eigenen Interessen in diesen Konflikt hinein. Und dann ist natürlich auch noch der Iran, der eben die Houthis unterstützt. Und es gibt eben diese Machtrivalität zwischen dem Iran und Saudi-Arabien in der Region, was sich dann eben in der Dynamik des Konflikts widerspiegelt. Dann gibt es auch noch kleinere Rivalitäten, also Rivalitäten innerhalb der Golfstaaten. Zum Beispiel war zu Anfang des Konflikts auch Katar involviert. Katar hat die Muslimbruderschaft im Jemen unterstützt. Die mussten sich dann zurückziehen, weil weder die Saudis noch die Emiratis eben ein Interesse an dieser Muslimbruderschaft haben. Also einfach mal nur so, um zu verdeutlichen, wie viele Rivalitäten es quasi in der Region gibt, die alle irgendwo in diese Dynamiken des Bürgerkriegs hineinspielen. Und einfach nur mal, um auf Saudi-Arabien und die VAE, über die zu sprechen, weil die sind so die Hauptakteure, die wirklich Dynamiken am meisten prägen. Also die Saudis haben eben vor allen Dingen Angst, dass sich der Iran durch die Houthis im Jemen festsetzen könnte und sie quasi dann den Erzfeind als Nachbarn haben, weil der Jemen und Saudi-Arabien eine sehr lange Grenze miteinander teilen. Und die VAE haben auf der anderen Seite zum einen Angst, dass sich die Muslimbruderschaft im Jemen festsetzen könnte, die quasi so der Erzfeind der Emiratis ist. Und die Muslimbruderschaft ist tatsächlich eine sehr große Komponente dieser Regierung hinter Hadi, die eigentlich geschützt werden soll. Und so haben sich dann eben die Emiratis einen neuen Partner gesucht. Das ist die Unabhängigkeitsbewegung im Jemen. Und diese unterstützen sie eben sehr intensiv seit 2017 und tragen quasi dadurch dazu bei, dass diese Unabhängigkeitsbewegung stärker wird und sich eben dann auch gegen die Regierung gewendet hat. Die Saudis haben weiterhin die Regierung unterstützt, aber haben irgendwann festgestellt, dass sie da ein sinkendes Schiff unterstützen und dass trotz ihrer Unterstützung dieses Schiff eben nicht gerettet werden kann. Und Naja, und jetzt wissen wir ja, dass sich die Saudis irgendwo gezwungenermaßen auch mit dem Iran annähern. Es gab Treffen in Bagdad unter anderem. Und naja, wir können davon ausgehen, dass sich eben durch diese Gespräche auch wieder die Dynamiken im Jemen ändern. Eventuell können die Saudis dann vielleicht doch damit leben, dass die Houthis im Jemen an der Macht sind. Jetzt, wo sie quasi erkennen, die jemenitische Regierung ist vielleicht nicht mehr aufzubauen. Die saudische Unterstützung für die Regierung lässt auch nach. Ja, und so sieht man eben, dass so diese regionalen Dynamiken wirklich unmittelbar auf den Jemen und auf diese Dynamiken sich auswirken. Und deswegen muss natürlich auch eine Lösung irgendwo damit einhergehen, dass Entspannung in diesen Regionalkonflikt kommen. Waffenlieferungen, also auf der einen Seite gibt es natürlich die Waffenlieferungen aus dem Iran für die Houthis, was die Houthis immer wieder dazu befähigt hat, auch Saudi-Arabien anzugreifen mit Raketen. Dann gibt es die Waffenlieferungen aus dem Westen, also den USA, aber eben auch europäischen Staaten und natürlich einschließlich Deutschlands für Saudi-Arabien und die VAE. Die Waffen werden natürlich auch in diesem Konflikt eingesetzt und sind dort auch nachweislich mit dafür verantwortlich, dass Zivilisten ums Leben kamen. Also ich meine, das kriegt man natürlich dann hier auch in Deutschland mit. Es gibt sehr viel Kritik gegen diese Waffenlieferungen. Es gibt auch eine sehr große Aktivistinnenbewegung, die sich gegen diese Waffenlieferungen einsetzt und zum Teil ja auch wirklich Erfolge schon gefeiert hat, dass diese Waffenlieferungen zumindest teilweise ausgesetzt wurden und in manchen Ländern auch komplett ausgesetzt wurden. Aber was man weniger in dieser Unterhaltung hört, ist, dass es da eben auch jemenitische Stimmen gibt, die natürlich auch gegen diese Waffenlieferungen sind, aber die irgendwo so dieses Framing, dieses Aktivismus ein Problem haben, weil es sich ausschließlich gegen Saudi-Arabien und die VAE richtet, als wären diese Akteure irgendwo die einzigen, die im Jemen Menschenrechtsverbrechen begehen oder Kriegsverbrechen begehen, als wäre quasi die alleinige Verantwortung für die humanitäre Krise im Jemen auf Seite dieser arabischen Koalition. Und dadurch geht irgendwo die Mitschuld der Houthis in dem Konflikt unter, was eben auch einfach irgendwo so ein bisschen dazu führt, dass die Konfliktdynamiken im Jemen verzerrt wahrgenommen wird, weil man einfach so einen großen Fokus auf die Rolle der Saudis hat und dann eben auch so dieser Eindruck entsteht, dass ach, wenn die Saudis einfach aufhören, dann hört dieser Krieg auf. Aber so ist es eben nicht. Die Houthis sind immer noch dort und breiten sich aggressiv aus. Und es gibt viele Fronten innerhalb des Jemens, in dem eben wirklich nur das jemenitische Militär und eben die Houthis stehen und andere bewaffnete Gruppen. Und dieser Krieg, also diese Dimension des Krieges, hört eben nicht auf, wenn die Saudis sich zurückziehen.
Oh Mann, das klingt nach einer sehr, sehr verzwickten politischen Lage, in der sich das Land seit Beginn des Bürgerkriegs befindet. Dass vor diesem Menschen fliehen, steht außer Frage. Aber was sind denn über den Krieg hinaus noch Gründe, weshalb Menschen aus dem Jemen flüchten?
Bevor ich über die Gründe sprechen möchte, weshalb Menschen aus dem Jemen fliehen, möchte ich sagen, dass der Großteil der Menschen, die aus entweder eben der Erfahrung der Gewalt oder eben Androhung der Gewalt, aber auch der humanitären Krise fliehen müssen, innerhalb des Jemens Zuflucht suchen. Also es gibt sehr viele Binnenflüchtlinge. Mittlerweile schätzt man die Zahl auf ca. 4 Millionen Menschen. Das heißt auch, dass diejenigen, die dann über die nationalstaatlichen Grenzen hinweg flüchten, eine eher kleinere Anzahl sind, gerade wenn man es mit Flüchtlingen aus Syrien vergleicht, die eben hauptsächlich in die Nachbarländer geflohen sind.
Über die direkte Auswirkung des Kriegs hinaus sind Gründe für die Flucht sehr vielfältig. Also zum einen gibt es wirklich die zum Teil sehr systematische Verfolgung durch die Houthis und andere bewaffnete Gruppen, die in unterschiedlichen Landesteilen mittlerweile de facto Autorität ausüben. Das können politische Gründe sein, das können aber auch Gründe der Identität sein, also Menschen, die einen bestimmten Nachnamen haben oder einer bestimmten Familie angehören, die dann eben als feindlich betrachtet werden. Dann gibt es Menschen, die zum Beispiel aus dem Norden fliehen vor den Houthis oder vor Gewalt, aber eben im Süden nicht Zuflucht finden können wegen ihrer Identität aus dem Norden. Menschen oder gerade Frauen flüchten eben auch vor Gewalt, die spezifisch gegen Frauen gerichtet ist. Frauen werden besonders im Kontext des Krieges vermehrt gezwungen, im sehr jungen Alter zu heiraten. Und die sind alles Schicksale, die dazu geführt haben, dass Menschen das Land verlassen. Ganz vereinzelt gibt es auch Geschichten von Menschen der LGBTQI-Community, die auch Zuflucht suchen. Meistens sind die Menschen eher im Verborgenen, aber wenn ihre Situation so gefährlich wird, dass sie Hilfe suchen, kam es eben in der Vergangenheit auch zu Fällen, in denen diese Menschen dann über die sozialen Medien Kontakt zu Hilfe im Ausland gesucht haben. Ja, und diese Menschen werden dann in erster Linie eben von ihren Familien verfolgt und ihrer Community, also der Nachbarschaft, Stämme, die dann mit dem Tod drohen.
Okay, wirklich erschütternd, was Menschen in diesem Land teilweise durchmachen müssen. Was siehst du denn, wenn du in die Zukunft des Jemen blickst?
Derzeit ist leider nicht wirklich ein Ende des Bürgerkriegs in Sicht. Es mag sein, dass bestimmte Komponenten, bestimmte Teile dieses Konflikts beendet werden können. Also wie vorher schon angedeutet, kann es natürlich sein, dass durch Bemühungen der Amerikaner und der Annäherung zwischen Saudi-Arabien und Iran es beispielsweise zu einem Ende der Luftangriffe durch Saudi-Arabien kommen könnte. Aber das beendet eben nicht den Konflikt, das beendet nicht die Gewalt. Tatsächlich befindet sich der Jemen in einer Gewaltspirale, die durch diesen Friedensprozess, den wir aktuell im Jemen sehen, nicht beendet werden kann. Maßnahmen, die dafür notwendig sind, sind sehr aufwendig und derzeit wirklich sehr wenige Akteure, die wirklich auf einen langfristigen Frieden hinarbeiten. Aber es bedarf eigentlich an Infrastrukturaufbau, an Wirtschaftsförderung, an wirklich einem eher langfristigen Denken, um diesen Konflikt wirklich zu beenden.
Das war ein, denke ich, gutes Schlusswort für unsere Folge. Ich danke dir auf jeden Fall sehr, dass du dir die Zeit dafür genommen hast.
Ja, sehr gerne.
Das war die 37. Folge von Asyl im Dialog mit Mareike Transfeld über den Jemen als Herkunftsstaat. Ich verlinke euch die Webseite des Jemen Policy Centers in den Folgennotizen. Dort könnt ihr noch vertieft Berichte über den Jemen lesen und euch die Projekte näher anschauen. Ich freue mich wie immer über Podcast-Bewertungen, auch gerne Rückmeldungen per Mail und kann euch nur empfehlen, Asyl im Dialog bei Instagram zu folgen, um nichts zu verpassen. Bis dahin, wir hören uns in 2 Wochen wieder.